60er Aufbruch in der BRD gegen den Muff von 1000 Jahren. Aus der als Niederlage des Nationalsozialismus empfundenen Befreiung vom Faschismus erwuchs in der Bundesrepublik keine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Kapitalistischer Wiederaufbau, Eingliederung in den westlichen Militär- und Wirtschaftsblock standen auf der Tagesordnung. Die BRD als Bollwerk gegen den Bolschewismus. Binnen weniger Jahre waren ehemalige Nazis wieder in Amt und Würden. Der Feind stand links. So wurde die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, 1956 verboten. Es gab ca. 200.000 Ermittlungsverfahren und 10.000 Verurteilungen mit bis zu 5 Jahren Zuchthaus. Die Schrecken des Krieges und die Nazi-Verbrechen wurden nicht thematisiert, sondern verdrängt. Es gab in der Gesellschaft keine Auseinandersetzung über das eigene Handeln bzw. Nichthandeln während der Nazi-Diktatur. Unreflektiert zur Normalität zurück, bloß keine Fragen stellen, ab jetzt sollte es besser werden, demokratisch. Bruchlos wurde an die deutschen Tugenden wie Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit angeknüpft. Doch die nachfolgende Generation wurde schnell zum Problem für die deutschen Beamten, für die Spießer und Duckmäuser, für die Häuslebauer und die schweigende Elterngeneration. Denn die hatten keine Antworten auf die Fragen der Jugend. Wie konnte es zum Faschismus kommen? Wer war Teil dieser Mordmaschinerie? Warum wurden sie nicht bestraft? Was habt ihr von den Verbrechen, von den Konzentrationslagern gewusst? Warum habt ihr nichts dagegen getan? Es wurde deutlich, dass die faschistische Gesellschaft fast bruchlos in eine bürgerlich-demokratische übergegangen war. Es urteilten dieselben Richter, die im Nationalsozialismus die Todesurteile unterschrieben hatten, dieselben Bosse in den Konzernen, dieselben Beamten und Bürokraten, dieselben Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Alle hatten sich über ihre braune Weste das Mäntelchen der Demokratie gehängt. Große Teile der Jugendlichen wollten sich in den 60er Jahren nicht in dieser muffigen, verlogenen BRD-Gesellschaft einrichten. Sie suchten nach Alternativen, wollten anders leben, nahmen die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Gesellschaft und Politik auf, enttarnten, brandmarkten, kritisierten. Wohngemeinschaften entstanden, Studenten, Studentinnen organisierten sich, ein anderes Lebensgefühl wurde spürbar, Aufbruchstimmung. Eine besondere Dynamik erhielt die von den Universitäten ausgehende antiautoritäre Bewegung aus dem Lernprozess, der durch die Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg in Gang kam. Das Konzept Stadtguerilla. Zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich ziehen. Mao. Am 14. Mai 1970 wurde Andreas Bader, der die Reststrafe wegen einer Kaufhausbrandstiftung aus Solidarität mit dem vietnamesischen Volk absaß, in Berlin befreit. Das war sozusagen die Geburtsstunde der RAF. Als Gefangene sagte Ulrike Meinhof 1974 im Prozess dazu: Unsere Aktion am 14. Mai 1970 war exemplarisch, weil es im antiimperialistischen Kampf um Gefangenenbefreiung geht. Aus dem Gefängnis, das das System für alle ausgebeuteten und unterdrückten Schichten des Volkes schon immer ist und ohne historische Perspektive als Tod, Terror, Faschismus und Barbarei. Ein Jahr nach der Gefangenenbefreiung erschien im April 1971 die RAF-Schrift »Das Konzept Stadtguerilla«. Zur Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes schrieb die RAF: Wir behaupten, dass die Organisierung von bewaffneten Widerstandsgruppen zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik und West-Berlin richtig ist, möglich ist, gerechtfertigt ist, hier und jetzt Stadtguerilla zu machen. Dass der bewaffnete Kampf als die höchste Form des Marxismus-Leninismus Mao jetzt begonnen werden kann und muss, dass es ohne das keinen antiimperialistischen Kampf in den Metropolen gibt. Wir sagen nicht, dass die Organisierung illegaler, bewaffneter Widerstandsgruppen legale, proletarische Organisationen ersetzen könnte und Einzelaktionen, Klassenkämpfe und nicht, dass der bewaffnete Kampf die politische Arbeit im Betrieb, in dem Stadtteil ersetzen könnte. Wir behaupten nur, dass es eine Voraussetzung für den Erfolg und den Fortschritt des anderen ist. Herausgearbeitet wurde die Stärke des BRD-Systems und verwiesen auf seinen imperialistischen Charakter. Durch Entwicklungs- und Militärhilfe an den Aggressionskriegen der USA beteiligt, profitiert die Bundesrepublik von der Ausbeutung der Dritten Welt, ohne die Verantwortung für diese Kriege zu haben, ohne sich deswegen mit einer Opposition im Innern streiten zu müssen. Die RAF benannte ihre Vorgeschichte als Geschichte der Studentenbewegung, die zum einen begriffen habe, dass nicht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nicht Menschenrechte, nicht UNO-Charta den Inhalt dieser Demokratie ausmachen, dass hier gilt, was für kolonialistische und imperialistische Ausbeutung Lateinamerikas, Afrikas und Asiens immer gegolten hat. Disziplin, Unterordnung und Brutalität für die Unterdrückten, für die, die sich auf deren Seite stellen, Protest erheben, Widerstand leisten, den antiimperialistischen Kampf führen. Was der Studentenbewegung Selbstbewusstsein gab, waren nicht entfaltete Klassenkämpfe hier, sondern das Bewusstsein, Teil einer internationalen Bewegung zu sein, es mit dem gleichen Klassenfeind zu tun zu haben. Die Studentenbewegung sei zerfallen, als sich ihre Organisationsformen als ungeeignet erwiesen habe, einen ihren Zielen angemessene Praxis zu entwickeln. Stadtguerilla heißt, sich von der Gewalt des Systems nicht demoralisieren zu lassen. Stadtguerilla zielt darauf, den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren, stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Kampf in den Knästen. Nach der Inhaftierung zahlreicher RAF-Mitglieder wurde mit strikter Isolation und mit Sonderbehandlungen versucht, die Gefangenen zu brechen. Verantwortlich für die Haftbedingungen waren neben dem BKA unter der Leitung von Horst Herold der zuständige Haftrichter Prinzing, welcher später in Stammheim als vorsitzender Richter fungierte, sowie die Generalbundesanwaltschaft unter Siegfried Buback. Die Gefangenen aus der RAF wurden in verschiedenen Gefängnissen vollständig isoliert. Ulrike Meinhof zum Beispiel wurde im Toten Trakt, das heißt einem leeren, unbelegten, von der restlichen Anstalt auch räumlich isolierten Trakt der JVA Köln-Ossendorf eingesperrt. Sie wurde von jeglicher Außenwelt akustisch und visuell abgeschnitten. Ihre Zelle war vollständig weiß gestrichen. Es war ihr verboten, Bilder, Kalender oder Ähnliches an die Wände zu hängen. Das Fenster ließ sich erst gar nicht, später nur einen winzigen Spalt öffnen. Davor engmaschige, kaum durchsichtige Fliegengase. Die Neonbeleuchtung wurde auch nachts nicht abgeschaltet. Im Winter war die Zelle permanent unterkühlt. Zu den Wirkungen dieser wissenschaftlich ausgeklügelten weißen Folter schrieb Ulrike Meinhof in einem Brief: Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen, wie Backobst. Zum Beispiel das Gefühl, man stünde ununterbrochen, unmerklich unter Strom. Man würde ferngesteuert. Das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht die Augen auf, die Zelle fährt. Nachmittags, wenn die Sonne scheint, bleibt sie plötzlich stehen. Man kann das Gefühl des Fahrens nicht absetzen. Um in normaler Lautstärke zu sprechen, Anstrengungen wie für lautes Sprechen, fast Brüllen, das Gefühl, man verstummt. Man kann die Bedeutung von Worten nicht mehr identifizieren, nur noch raten. Kopfschmerzen, Flash, Satzbau, Grammatik, Syntax. Nicht mehr zu kontrollieren. Beim Schreiben zwei Zeilen, man kann am Ende der zweiten Zeile den Anfang der ersten nicht behalten. Das Gefühl, innerlich auszubrennen. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, das zu vermitteln. Besuche hinterlassen nichts. Eine halbe Stunde danach kann man nur noch mechanisch rekonstruieren, ob der Besuch heute oder vorige Woche war. Das Gefühl, es sei einem die Haut abgezogen worden. Isolationsfolter wurde ab 1972 systematisch gegen die Gefangenen aus der RAF, der Bewegung 2. Juni und später auch gegen die Gefangenen aus dem revolutionären Widerstand eingesetzt. Die Gefangenen kämpften in den folgenden Jahren in 10 kollektiven Hungerstreiks dagegen, zuletzt im Jahr 1989. Um Öffentlichkeit über diese Vernichtungshaft herzustellen und die Gefangenen zu unterstützen, organisierten sich die Familienangehörigen der politischen Gefangenen ebenso deren Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Zusätzlich bildeten sich Komitees gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD. In den 80er Jahren war der gemeinsame Kampf mit den Gefangenen gegen die Isolation ständiger Teil der Praxis des revolutionären Widerstandes. In dem fast 5 Monate andauernden Hungerstreik 1974 starb Holger Mainz an den Folgen der Zwangsernährung. Im Hungerstreik 1981 starb Sigurd Debus ebenfalls an den Folgen der brutalen Zwangsernährung. Insgesamt überlebten 9 politische Gefangene nicht den Knast. Der Tod von Holger Mainz war damals der deutlichste Ausdruck dafür, dass die Kriegsführung des Staates gegen die RAF auch nicht am Knast Halt machte. Der Geiselstatus der Gefangenen war offensichtlich. Die Gefangenen sollten zerstört werden, um die Politik der RAF zu ersticken. Am Tag nach Holger Mainz Tod wurde der Berliner Kammergerichtspräsident Drenkmann durch ein Kommando der Bewegung 2. Juni erschossen. Der Staat schlug mit einer groß angelegten bundesweiten Fahndungsaktion mit sämtlichen verfügbaren Polizei- und BGS-Einheiten zurück. Es kam zu Razzien bei den Gefangenen, die Verteidigerbüros, linke Buchläden, Druckereien und Wohngemeinschaften wurden auf den Kopf gestellt. Von den 23 Gesuchten wurde aber niemand gefasst. Am 24. April 1975 besetzte das RAF-Kommando Holger Mainz die deutsche Botschaft in Stockholm. Die Forderung nach Freilassung von 26 politischen Gefangenen unterstrich das Kommando durch Ultimaten, die mehrmals verlängert wurden, ohne dass die Bundesregierung darauf einging. Nach Ablauf der Ultimaten erschoss das Kommando zunächst den Militärattaché von Mirbach. Als die Forderungen auch danach nicht erfüllt wurden, erschoss das Kommando den Wirtschaftsattaché Hillegard. Die Polizei stürmte das Gebäude, wobei die vom Kommando installierte Sprengladung durch ein mobiles Einsatzkommando gezündet wurde. Dabei kam ein Angehöriger des Kommandos, Ulrich Wessel, ums Leben. Siegfried Hausner erlitt schwere Brandverletzungen, wurde aber, obwohl transportunfähig, nach Stammheim geflogen, wo er am 4. Mai an den Folgen der Verletzungen starb. 1977. Knapp ein Jahr später, im März 1977, etwa einen Monat vor der Urteilsverkündung im Stammheim-Prozess gegen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, begannen die politischen Gefangenen den vierten Hungerstreik und forderten die Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Konvention für Kriegsgefangene, die Abschaffung der Isolation und der entsprechenden Trakte sowie die Zusammenlegung zu Gruppen von mindestens jeweils 15 Genossen und Genossinnen. Dem Hungerstreik schlossen sich im Laufe der Zeit bis zu 100 Gefangene an. Die offensichtlich geplante Zerstörung der Gefangenen in den Hochsicherheitstrakten, die absehbaren Verurteilungen zu lebenslänglich bis mehrfach lebenslänglich und die Tatsache, dass vier Gefangene den Knast bis zu dieser Zeit nicht überlebt hatten, veranlasste die RAF, die Befreiung der Genossen und Genossinnen zum materiellen Ziel der Offensive 1977 zu machen. Am 7. April 1977 wurde Generalbundesanwalt Buback von dem RAF-Kommando Ulrike Meinhof erschossen. Die Aktion nahm Bezug auf die Tötungen von Holger, Siegfried und Ulrike, für die Buback damals als Generalbundesanwalt und somit zuständig für die Haftbedingungen der Gefangenen verantwortlich war. Am 28. April 1977 wurden Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Zwei Tage später, am 30. April 1977, wurde der Hungerstreik beendet, nachdem das baden-württembergische Justizministerium ein Einlenken signalisierte. Im Juli 1977 wurden einige Kleingruppen mit maximal 8 Gefangenen gebildet. Am 30. Juli 1977 misslang die Entführung des Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, der dabei erschossen wurde. Am 5. September 1977 entführte das Kommando Siegfried Hausner den Kapitalistenfunktionär Hans-Martin Schleyer. Das Kommando forderte die Freilassung von 11 Gefangenen aus der RAF. Schleyer sollte freigelassen werden, wenn die Gefangenen in ein Land ihrer Wahl ausgeflogen werden. Schleyer als Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, des Bundesverbandes der Arbeitgeberverbände und Vorstandsmitglied von Daimler-Benz war eine der mächtigsten Persönlichkeiten der BRD, Boss der Bosse, mit einer allerdings von der Presse immer verschwiegenen bzw. verharmlosten Nazi-Karriere. Er war bereits als 16-Jähriger der faschistischen Bewegung beigetreten. Als Leiter des NS-Studentenwerks war er an der Gleichschaltung der Universitäten und der Entfernung der jüdischen und antifaschistischen Studenten und Studentinnen beteiligt. Trotz Schleyers Führungsposition ist die Bundesregierung zu keiner Zeit bereit gewesen, auf den vorgeschlagenen Austausch einzugehen. Schleyer sollte gefunden und befreit werden. Es wurde eine totale Nachrichtensperre verhängt. Außerdem wurde die Kontaktsperre für die ca. 100 politischen Gefangenen eingeführt. Jeglicher Kontakt, auch zu den Anwälten, wurde untersagt. Radio und Zeitungen wurden entzogen. Die Gefangenen waren damit gänzlich dem Staat ausgeliefert, der sogar in Erwägung zog, Gefangene zu erschießen, jeweils einen für jeden Toten, den es draußen gab. Diese Maßnahmen wurden nicht nur von Reaktionären wie dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß oder von Bubacks Nachfolger Rebmann gefordert, sondern auch von seinem sozialdemokratischen Kollegen Heinz Kühn. Auch der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt forderte indirekt solche Maßnahmen. Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa Boeing 737 Landshut mit 86 Passagieren während eines Fluges von Mallorca nach Frankfurt von einem palästinensischen Kommando entführt. Bereits in der Nacht zum 14. Oktober 1977 wurde die Verbindung zur Schleyer-Entführung mit dem Eingang eines Ultimatums deutlich. Es wurde die Freilassung derselben Gefangenen gefordert, Zusätzlich noch die Freilassung von 2 Gefangenen aus der Volksfront zur Befreiung Palästinas aus einem türkischen Gefängnis und ein Lösegeld von 15 Millionen US-Dollar für die Freigelassenen. Die Regierung lehnte die Freilassung ab. In der Nacht zum 18. Oktober 1977 wurde die Lufthansa-Maschine in Somalia auf dem Flughafen von Mogadischu durch ein Kommando der GSG 9, einer Bundesgrenzschutzeinheit, gestürmt. Am Morgen des 18. Oktober 1977 wurden Andreas Bader und Gudrun Enslin tot, Jan Karl Raspe und Irmgard Möller schwer verletzt in ihren Zellen aufgefunden. Jan starb wenige Stunden später. Sofort wurde die offizielle Version des Selbstmordes verbreitet, obwohl erhebliche Unstimmigkeiten in den dann folgenden Untersuchungen aufgedeckt wurden. Andreas Bader soll die Pistole angeblich selbst festgehalten haben, obwohl ein Gutachten aussagt, dass der Schuss aus einem Abstand von 30 bis 40 cm abgefeuert worden sei und die Pistole selbst immerhin 17 cm maß. Gudrun Enslins Leichnam zeigte zahlreiche leichte Verletzungen und Blutergüsse. Ebenso wie bei Ulrike Meinhof wurde auch hier ein Histamintest, der darüber Auskunft gab, ob ein noch lebender oder bereits toter Mensch aufgehängt worden war, unterlassen. Irmgard Möller, die einzige Überlebende, sagte am 16. Januar 1978 vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages Baden-Württemberg aus: Für uns war klar, Selbstmord ist nicht Sache. Wir sind entschlossen zu kämpfen. Ich habe mir die Verletzungen nicht selbst beigebracht. Am 19. Oktober 1977 ging bei der Redaktion einer französischen Zeitung ein Schreiben der RAF ein, in dem mitgeteilt wurde, wo sich der tote Hans-Martin Schleyer befand. Für unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker von Mogadischu und Stammheim ist sein Tod bedeutungslos. 4 von den 11 Gefangenen, die befreit werden sollten, überlebten die Haft nicht. Am 12. November 1977 wurde Ingrid Schubert in München-Stadelheim tot aufgefunden. Für den Staat war es natürlich auch Selbstmord. Alle Menschen und Initiativen, die das öffentlich in Frage stellten, wurden kriminalisiert. So wurde die staatlich verordnete Wahrheit, die bis heute nie objektiv bewiesen werden konnte, zur herrschenden Wahrheit, die sich über die bürgerlichen Medien in die Köpfe der Menschen festsetzte. Frontkonzept. Im Mai 1982 veröffentlichte die RAF erstmal seit 10 Jahren wieder eine umfassende Darstellung ihrer politischen und strategischen Vorstellungen mit dem Titel Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front, auch bekannt als Frontpapier. International war es die Zeit eines koordinierten Rollback-Versuchs. Die Sowjetunion sollte mit Mittelstreckenraketen totgerüstet werden. Der Libanon wurde von Israel bombardiert. Großbritannien präsentierte sich im Malvinenkrieg als Kolonialmacht. Libanesische Milizen richteten mit der Unterstützung Israels Massaker in palästinensischen Lagern an. Kriege in El Salvador und Nicaragua bluteten die Völker aus. Und national befreite Länder im Süden wurden ökonomisch ausgeblutet. Die RAF beschrieb die Situation in der BRD und Westeuropa folgendermaßen: Mittelstreckenraketen, Neutronenbombe, konventionelle Hochrüstung, Kapitalkonzentration und Zentralisation, Rationalisierung, eingeplante, massenhafte Arbeitslosigkeit, Instrumentalisierung des Menschen als Anhängsel der Maschine, die wegen der Bedeutung als Kriegsmittel auf dem Weltmarkt für sie unabdingbare Forcierung der Energiepolitik. Die Zerstörung der gesellschaftlichen Strukturen nach dem Interesse der Polizei und des großen Geldes. Auspowerung beim RAN nach dem Lebensunterhalt. Ausbildung als Fabrik. Bullen, Justiz, Knast und so weiter sind die Vorstöße dieser militärisch konzipierten Offensive. Die eiserne Klammer um die Teilbereiche der Metropolengesellschaft, die uns längst keine Wahl mehr lässt, ob wir die Front im Zentrum wollen oder nicht. Der Krieg läuft. Die Frage ist nur noch, ob es gegen die reaktionäre Offensive die revolutionäre Front geben wird oder nicht. In ihren Aktionen zielte die RAF in den Folgejahren auf die aktuellen strategischen Pfeiler der imperialistischen Politik. Am 9. Hungerstreik der politischen Gefangenen gegen die Isolation beteiligten sich ab dem 4. Dezember 1984 etwa 40 Gefangene. Am 18. Dezember 1984 scheiterte ein Sprengstoffanschlag auf die NATO-Offiziersschule in Oberammergau, der vom Kommando Jan Karl Raspe der RAF durchgeführt worden war. Auflösung der RAF. Die RAF entstand aus der Hoffnung auf Befreiung. Im März 1998, nach fast 28 Jahren, löste sich die RAF schließlich auf, ohne das Neue gefunden zu haben. In der Auflösungserklärung hielten sie fest, die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Wir, das sind alle, die bis zuletzt in der RAF organisiert gewesen sind, wir tragen diesen Schritt gemeinsam. Wir stehen zu unserer Geschichte. Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der Revolte. Die RAF ist unsere Entscheidung gewesen, uns auf die Seite derer zu stellen, die überall auf der Welt gegen Herrschaft und für Befreiung kämpfen. Für uns ist diese Entscheidung richtig gewesen. Die RAF entstand aus der Hoffnung auf Befreiung. 9 Gefangene aus der RAF blieben nach der Auflösung der Guerilla im Knast. Die meisten blieben über 20 Jahre weggesperrt. Christian Klar war 26 Jahre ununterbrochen und Brigitte Mohnhaupt insgesamt über 28 Jahre weggesperrt. Im Sommer 2011 wurde mit Birgit Hogefeld die letzte Gefangene aus der RAF freigelassen. Und auch weiterhin finden Verfahren gegen ehemalige Militante aus der RAF statt. Von September 2010 bis Juli 2012 lief vor dem OLG Stuttgart ein Verfahren gegen Verena Becker wegen der Aktion im April 1977 gegen den damaligen Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Im März 2011 wurden deshalb über ein Dutzend ehemalige Militante aus der RAF im Prozess gegen Verena Becker vorgeladen. Die ehemaligen Militanten haben an ihrer Aussageverweigerung festgehalten. Gegen die ehemaligen Mitglieder der RAF, Stefan Wischnewski, Rolf Heißler und Brigitte Mohnhaupt, laufen weitere Ermittlungsverfahren. Ausblick. Der 2008 verstorbene Schriftsteller Christian Geißler, der der RAF immer solidarisch verbunden war, schrieb zur Auflösung der RAF: Die Geschichte des bewaffneten Kampfes ist nach 77 und auch nach 89 und auch nach 92 und auch nach 98 so wenig zu Ende wie die Geschichte der internationalen Klassenkämpfe. Für diese Treue im historischen Prozess sorgt das herrschende System der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Das ist mitten in der Scheiße schön. Der Mensch, das ist seine Schönheit, lässt sich auf die Dauer nicht erniedrigen und beleidigen.